Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sommerfolge unseres wunderbaren Podcasts. Wir fragen heute, was liest eigentlich? Fragen wir uns jetzt heute einfach mal selber. Also ich frage Anne, was liest du eigentlich so? Und sie fragt mich, was lese ich eigentlich so? Ich bin die Anja. Hallo Anne.
Hallo.
Hallöchen. So, also wir haben einfach mal wieder ein paar Bücher rausgepickt aus den vielen Büchern, die wir so lesen. Es sind wirklich viele, gell? Wir lesen wirklich viel. Und das sind vier Bücher, wo wir einfach sagen, boah, die sind echt lesenswert. Und wir gucken immer drauf, das müssen ja nicht die allerneuesten sein. Also es ist eigentlich immer so eine ganz schöne Mischung, weil es gibt halt einfach auch so All-Time-Favorites, ja. Insofern, ja, wenn ich jetzt auf meine Liste gucke, okay, die sind, naja, also so zwischen ein Jahr und ein paar Monaten alt. Aber ich habe schon gesehen, Anne, du hast auch einen dabei, den ich ganz, ganz toll finde. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort einfach mal an dich mit der ersten Buchvorstellung, weil, also ich finde, es ist ein wunderbares Buch, mit dem ich mich ehrlich gesagt in den ersten Minuten, als ich es gelesen habe, fast ein bisschen schwer getan habe. Das Buch hat den Man Booker Prize 2018 gewonnen und ich musste das einfach haben und habe gedacht, oh mein Gott, dieses Buch ist bestimmt toll. Und ich hatte wirklich, also ich habe zweimal angefangen, ich gebe es ehrlich zu. Aber dich hat es offensichtlich auch begeistert, weil mich hat es dann wirklich abgeholt beim zweiten Mal, aber beim ersten Mal nicht sofort. Also es gibt auch was ein bisschen zum Kämpfen.
Genau, also das ist schon mal ein guter Einstieg, wie du das angekündigt hast, weil ich würde jedem empfehlen, bevor er sich das Buch kauft, lest erstmal eine Leseprobe, damit ihr merkt, ob ihr mit dem Schreibstil klarkommt, weil der ist wirklich sehr eigenwillig. Es gibt überhaupt keine Namen, es werden die Personen immer nur an ihrer Verbindung zu der Protagonistin beschrieben oder anhand ihres Berufs oder ähnlichem. Und die zweite Sache ist, wir erleben die Handlung nicht aktiv, sondern die Protagonistin erzählt uns die quasi nach. Und es gibt auch keine richtigen Dialoge, sondern sie erzählt das alles nach, wie sie es erlebt hat und überspitzt es dabei auch extrem. Also es wirkt so ein bisschen ironisch und dadurch wird halt ein extremer Abstand zur Handlung aufgebaut. Man merkt dann auch später, warum das so ist, dass das alles gewollt ist und Sinn macht. Es geht um eine junge Frau, die im Nordirland-Konflikt aufgewachsen ist. Das wird auch nicht so benannt, aber es wird relativ schnell klar, dass es der Nordirland-Konflikt ist. Und sie gerät dann in eine Situation, wo sie von einem Mann gestalkt wird, könnte man sagen. Also er verfolgt sie und erzählt ihr auch ständig, was er schon alles über sie herausgefunden hat. Er ist deutlich älter als sie und er ist ein hochrangiger Paramilitär auf ihrer Seite, quasi dieses Konflikts. Und sie will das alles nicht, aber es gibt noch keine richtige Sprache quasi in der Zeit, in den 70ern, 80ern, wo sie das beschreiben könnte, diesen Konflikt, weil es gab quasi noch kein Stalking. Es war so, er interessiert sich halt für sie, ja. Dass ihr das unangenehm ist, spielt keine Rolle. Und die zweite Sache ist, also er ist auf ihrer Seite der Community in diesem Konflikt. Und dadurch kann sie auch niemandem sagen, dass sie sich von ihm belästigt fühlt, weil alle denken, ja, er ist der große King. Natürlich will sie das, weil sie will von seinem Ansehen profitieren. Und dann kommt sie als in diese Situation, in der es für sie keinen Ausweg gibt und sie verhält sich dann immer komischer, um das irgendwie dem aus dem Weg zu gehen. Und es schaukelt sich eben über die ganze Zeit immer mehr hoch und löst so ein beklemmendes Gefühl aus. Deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, das zu lesen.
Ja, das ist einfach irre anders, gell? Das ist halt, ja, wie gesagt, ich habe zwei Anläufe gebraucht, weil ich es auch einfach tatsächlich komisch fand. Also ich bin irgendwie echt aufgeschlossen für jegliche Art von Schreibe, aber habe da auch gesagt, okay, ich brauche da nochmal einen Haken, ich muss da nochmal anfangen. Und ich fand es auch sensationell, also wäre auch eine klare Leseempfehlung von mir, ist ein irres Buch. Also traut euch was, im Sommer habt ihr einfach vielleicht im Urlaub ein bisschen mehr Zeit, vielleicht, könnte sein, oder? Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Muße, weil das braucht man schon so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall, man muss sich drauf einlassen.
Ja, und auch gerne so ein bisschen länger am Stück, weil ich hatte das erste Mal nämlich gedacht, ah ja, klar, kann ich abends immer mal so, was weiß ich, zwei, drei Seiten lesen, bis ich einschlafe. Und das gelingt einem nicht. Also man braucht, glaube ich, schon so ein bisschen, ne? Ein bisschen dranbleiben auch. Ja. Okay, dann reisen wir von Irland nach Japan. Und zwar finde ich, das Buch heißt Butter von Asako Yuzuki, ist eine ganz klare Leseempfehlung. Also für jeden sowieso, der sich für Japan interessiert sowieso und auch eben ganz generell für die Gesellschaft, das Leben dort, das die Frauen- und Männerbilder, ja. Und Yuzuki schafft es wirklich mit einer ganz irren Geschichte, uns da mitzunehmen. Also das Buch heißt nicht umsonst Butter, weil es geht um Butter, um das Nahrungsmittel. Ja, es geht aber in erster Linie, also die Protagonistin, die wird aufgefordert von ihrer Redaktion, die arbeitet in einer Zeitschriftenredaktion. Das ist eine junge Journalistin, die Rika, und die hofft eigentlich immer auf den großen Karrieredurchbruch. Ja, und jetzt ist vor ein paar Monaten ist eine Serienmörderin festgenommen worden, also die niemandem ein Interview gibt. Sie soll versuchen, irgendwie an diese Frau ranzukommen. Und sie schreibt ihr auch immer Briefe und bittet darum, also dass sie halt die Frau halt im Gefängnis besuchen kann, weil ganz Japan ist also furchtbar aufgeregt, dass diese Frau, die da jetzt im Gefängnis sitzt, dass die es geschafft hat, also serienweise Männer umzubringen. Und woran sich alle am meisten aufhängen, und das ist eben so ein bisschen so dieses Zeichen auch in diesem Buch, ist, dass diese Frau, die dort festgenommen wurde, dass die unfassbar dick ist, also sie ist sehr korpulent, also hat das Leben auch schwer genossen. Und diese Manako Kaji, die ist halt auch sehr, die ist halt einfach sehr exzentrisch, ja. Und den Punkt, also wo sie es schafft, die Rika mit ihr das erste Interview zu führen, ist tatsächlich, weil ihre Freundin ihr rät, immer so, diese Frau hat einfach unheimlich gerne und extrem gut gekocht, also auf Sternenniveau. Und dem sind halt die Männer auch reihenweise verfallen, ja, also dieser Kochkunst, die diese Frau da an den Tag legt. Und die Freundin gibt ihr den Rat, du ganz ehrlich, also wenn das jemand ist, der so gerne kocht, dann frag die doch einfach mal nach einem Rezept. Frag doch einfach mal, die hat ja auch einen Blog gehabt, frag die doch mal, wie sie was auch immer gekocht hat, ja. Gibt ihr so ein Beispiel und das macht sie und sie kriegt tatsächlich die erste Audienz bei Manako Kaji. Und in diesem ersten Gespräch geht es auch, und bei den vielen weiteren, nahezu fast ausschließlich, geht es immer ums Essen. Also Esskultur, Zutaten, besondere, und die wichtigste Zutat beim Kochen ist Butter. Und zu der Zeit, wo der Roman beginnt, ist Butter schwer erhältlich und sehr, sehr limitiert. Also wenn man überhaupt Butter kriegt, darf man auch nur ein Stück kaufen und nicht zwei oder so. Und die Manako schickt sie jetzt dann los. Und, also die erste Frage im Interview oder Gespräch, wie auch immer, kommt von der Serienmörderin, die halt sagt, ja, jetzt beschreiben Sie mir mal ganz kurz, was Sie in Ihrem Kühlschrank haben. Und Rika beschreibt es und Manako ist einfach vollkommen entsetzt. Und sie sagt, ja, also so kann man ja gar nicht genießen, so kann man eigentlich auch gar nicht leben. Sie gehen jetzt da raus, sie kaufen sich ein Stück Butter und dann kommt was, wo ich selber, als ich es gelesen habe, ich musste so lachen, weil die empfiehlt ihr, sie soll einfach Reis kochen, also Rika soll sich einfach Reis kochen, dann diese frische Butter in Flöckchen dann auf den heißen Reis drauf und dann Sojasauce drüber. Und wer das mal probiert hat, weiß, dafür kann man echt sterben, weil es einfach so lecker ist, ja. Und es ist ja völlig schlicht. Also ich persönlich mag es tatsächlich auch mit Ketchup, das ist jetzt natürlich nochmal eine Stufe weiter weg, ja, aber Reis mit Ketchup und Butterflocken und Reis mit Butterflocken und Sojasauce ist einfach unfassbar lecker. Und damit beginnt diese Geschichte, also auch diese Verbindung, die dann aufbauen, übers Kochen, weil Rika lernt durch Rezepte, durch Momente, wo Manako sagt, ja, ich habe da mal in einem Ramenladen in, ja, der und dem, die Viertel, in der und der Straße, habe ich mal nachts ein paar Ramen gegessen, das waren die besten. Aber das waren deshalb die besten, weil ich mich in der Nacht, ich hatte Sex mit einem meiner Freunde im Hotel, in so einem sündhaft teuren Hotel, und ich habe mich nachts rausgeschlichen, weil ich so ein Heißhunger auf Ramen hatte, und das waren die besten überhaupt. Und sie wird praktisch angehalten, all diese Geschichten nachzuvollziehen und zu wiederholen. Und so lernen wir halt ganz, ganz viel über das sehr problematische Frauenbild, weil die Rika nämlich langsam auch zunimmt und einfach so ein paar mehr Rundungen kriegt. Und das ist das Erste, was den Kollegen auffällt. Also nicht, dass sie die Erste ist, die überhaupt Interviews oder Gespräche mit dieser Serienmörderin kriegt, die sonst niemand hat, sondern dass sie zunimmt. Ja, und nicht jetzt gewaltig, sondern wir reden hier über 2-3 Kilo, ja. Und das fällt aber den Kollegen auf, vor allem den Männern, und die wird halt direkt drauf angesprochen. Und so zieht sich halt vieles, also dieses Frauenbild, auch so ein Stück weit so Feminismus, also was dürfen Frauen eigentlich, was ist angeraten, was ist nicht angeraten, das zieht sich durch das ganze Buch, und wir lernen sehr, sehr viel über die Gesellschaft in Japan, über die Erwartungshaltung auch und was sich eigentlich im Laufe der Jahrzehnte jetzt in den letzten vor allem also auch schon viel verändert hat unter den jungen Japanerinnen, ja. Und insofern klare Leseempfehlung, weil es ist auch mit einem gewissen Humor auch, also so ein bisschen so hintergründig, und es ist mega spannend. Wir haben die ganze Zeit immer wieder Überraschungen erlebt, indem Rika das nacherlebt, bestimmte Momente, die Manako ihr versucht halt, also mitzugeben, ja, dass sie das auch mal erleben soll. Und dann reden die ja darüber wieder. Und so holt sie sich ein Stück Freiheit in den Knast. Und die Frage, die bei allem immer bleibt, ist, diese Männer, die haben sich alle selber umgebracht. Also sie hat niemals zu einer Waffe gegriffen, sondern die haben sich alle selber das Leben genommen. Und die Frage am Schluss, die ein Stück weit offen bleibt, tatsächlich, ohne jetzt zu spoilern, ist halt wirklich, ja, wer war es denn eigentlich? Was war denn da eigentlich los? Und das ist mega spannend. Also insofern klare Empfehlung. Asako Yuzuki Butter.
Das macht wirklich mega Lust, das Buch zu lesen. Hast du das mit dem Reis und der Sojasauce und der Butter wirklich gemacht, weil es in dem Buch stand, oder kanntest du das schon vorher?
Nein, ich kannte das wirklich vorher nur mit Ketchup, und mit Sojasauce ist so wahnsinnig lecker. Mein Gott. Also man muss ja auch ehrlich sagen, es gibt ja auch gewaltige Unterschiede zwischen den Sojasoßen, ne? Also wenn man jetzt da eine richtig tolle, wie beim Aceto oder so, ne, dann ist das auch eine ganz besondere Qualität und kann auch, im Übrigen kann man da auch echt Geld liegen lassen. Aber wenn man eine ganz normale Sojasauce nimmt und es einfach mal ausprobiert, wer jetzt da Lust bekommen hat, ich bin mir sicher, dass viele unserer Hörer das mögen werden. Ja.
Und so bildet Lesen auch wieder.
Ja.
Also das klingt wirklich super toll. Wir hatten jetzt hier schon ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin, oder? Dann mache ich jetzt einfach mal mit noch mehr Gesellschaftskritik weiter. Und zwar mit Die Hochhausspringerin von Julia von Lucado. Und das spielt in der Zukunft. Es wird nicht gesagt, wie weit wir in der Zukunft sind, aber es scheint mir nicht so weit von unserer weg zu sein, weil viele der Technologien, die da angesprochen werden, gibt es eigentlich schon oder könnten schon so eingesetzt werden. Und es geht um eine Wirtschaftspsychologin, würde ich sagen, die einen Auftrag bekommt, eine Hochleistungssportlerin wieder fit zu machen. Also es gibt den Sport Hochhausspringen. Das ist so ein bisschen wie Synchronspringen vom Turm, nur eben von Hochhäusern, und mit so einem Flydiving-Anzug bremst das dann eben kurz vom Boden aus. Und daraus wurde so eine Art Kunstform entwickelt. Und die derzeit beste Hochhausspringerin Riva beschließt von einem Tag aus dem anderen, anscheinend ohne weitere Gründe, einfach nicht mehr zu springen, nur noch in ihrer Wohnung zu sitzen und nichts zu tun. Da diese Gesellschaft extrem auf Geld verdienen und Produktivität ausgerichtet ist, ist das natürlich ein Riesenskandal, den am besten die Öffentlichkeit auch gar nicht erfahren soll. Und deswegen wird eben diese Wirtschaftspsychologin engagiert, damit sie rausfindet, was mit Riva nicht stimmt, mhm, und wie sie vor allen Dingen, wie sie sie wieder dazu bringen kann zu springen. Eigentlich ist es nicht so wichtig, was der Grund ist. Hauptsache am Ende stimmt wieder alles.
Ja, okay.
Und hier wird eben eine Dystopie beschrieben, aber sehr subtil. So die einzelnen Mechanismen, die da greifen werden, da wird kein großes Augenmerk drauf gelegt, sondern es wird immer so nebenbei eingeführt. So, ja, dann wurde ich wieder von meinem Chef in unserem Projekttool bewertet und das war schon wieder alles rot. Und dann merkt man einfach, wie stark wirklich der Druck ist. Es wird immer so gesagt, ja, es ist ja alles freiwillig. Aber wenn man eben aus der Anpassungsfähigkeit und Produktivität rausfällt, dann greifen ganz schnell Mechanismen, die einen eben ausweisen aus der Stadt und in die Peripherien. Das ist so eine Art Ghetto außerhalb der Stadt, wo quasi die Armen leben. Und da ist man ganz schnell draußen und hat dann eben auch keine Chance, mehr genug Credits zu verdienen, um wieder reinzukommen. Also hier werden schon so typische Sachen angewendet, die man auch aus anderen Dystopien kennt, wie zum Beispiel aus der Circle, haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Aber es ist alles fühlt sich so nah an irgendwie. Deswegen kann ich das wirklich sehr empfehlen, weil da sehr viel Kritik rüberkommt an einem System, das eben auf den perfekten Menschen ausgerichtet ist.
Das macht Angst. Aber total spannend, finde ich, wenn man sich dem stellt, ne? Also welche Blüten kann das treiben, ja? Und da fallen uns, glaube ich, allen auch ein paar Gesellschaften ein, Länder ein, wo ja schon das ein oder andere in der Richtung ausprobiert wird. Ja, boah, gruselig, okay. Ja, Gesellschaftskritik. Also ich habe jetzt, nee, habe ich nicht. Nee, aber sowas Ähnliches. Nein, habe ich auch nicht. Nein, ich muss jetzt, die einzige Parallele jetzt zu deinem Buch ist Sprung. Das Wort Sprung, das nehme ich jetzt einfach mal. Auch nicht so schlecht, ne? Genau. Jetzt wird's ein bisschen anders, aber nicht weniger, ja, auch emotional, finde ich. Also mich hat das Buch sehr berührt, schicke ich es mal gleich voraus. Seemann vom Siebener von Arno Frank. Eine ganz fantastische Geschichte, eine kleine Geschichte, ja. Also vorausgeschickt, es geht tatsächlich also um ein Freibad, ja. Also passend in die Sommersaison. Und wir lernen, dass ein Siebener natürlich keine 7 Meter, sondern 7,5 Meter ist. Und wir lernen auch, wenn wir es noch nicht wissen, was ein Seemann ist. Ich weiß nicht, weißt du das, was ein Seemann ist?
Jemand, der zur See fährt. Ach so, der Sprung, nein.
Nein, der Sprung. Seemann vom Siebener heißt das Buch. Also, was das für ein Sprung ist, um den es hier geht.
Nee, das weiß ich nicht.
Das ist, wusste ich nämlich ehrlicherweise auch nicht. Erfährt man im Buch auch erst ganz zum Schluss, was es da geht eigentlich, also was es für ein Sprung ist. Also das kann ich an der Stelle schon mal auflösen, das wäre jetzt nicht so schlimm, da spoilere ich jetzt nichts. Das ist ein Kopfsprung vom Siebener, aber dann hast du die Arme, also nicht vorne vorm Körper, wie man es ja sonst vielleicht hat, gerne beim Kopfsprung, sondern man hat die seitlich am Körper oder hinten die Arme und dann verschränkt. Ja, was natürlich nochmal eine krasse Geschichte ist, weil gefühlt hast du ja keinen Schutz für den Kopf, also den hat man ja sonst auch nicht, also wenn du jetzt so einen Köpfer machen würdest, also mit Arm nach vorne, ist ja auch nicht so lustig, aber vom Siebener ist natürlich schon auch nochmal eine ganz spezielle Nummer. Und dieses Buch dreht sich um ein paar Wochen im Sommer, es ist heiß, wir haben Freibadwetter und es geht um dieses Freibad und dort treffen halt Leute aufeinander, ja, also vom Bademeister angefangen über die Kassenfrau, über, das ist die eigentliche Erzählerin, das ist so ein 16, 17-jähriges Mädchen, was sich selbst einfach was beweisen will, weil sie das jetzt braucht, ja, also so, ich muss jetzt mich einfach mal was trauen, da geht's also um diesen Seemann und diese ganzen Konstellationen, es geht um die Frau des Mannes, der dieses Freibad eigentlich gebaut hat, ja, das ist so eine, das ist völlig in der Provinz, im Schwäbischen. Und das Schöne ist, dass wir diese Leute und deren Geschichten einfach kennenlernen, ja, und dann mit denen diesen Alltag erleben. Aber es geht natürlich um die ganzen Geschichten, ja. Also, was weiß ich, der Bademeister, der erfährt man dann tatsächlich, also, oder, ja, dass er, der ist früher LKW gefahren und dann hat er aber irgendwann im Schwimmbad den Job übernommen und muss, ja, das einfach hinnehmen, dass genau unter seiner Rigide quasi, also unter seiner Aufsicht, im Grunde, natürlich ist es nicht so, aber er ist in diesem Freibad, er ist der Bademeister und in diesem Freibad passiert ein tödlicher Unfall und er entdeckt den, ja. Damit muss er irgendwie klarkommen. Die Kassenangestellte, die war früher bei der Sparkasse, die hat natürlich auch so ihre Päckchen zu tragen. Aber dann natürlich auch die Leute, die einfach dieses Freibad besuchen, ja, also vom, von dem Chef der Kreissparkasse, ja, bis hin zu, einer anderen Einwohnern, sage ich jetzt einfach mal, ich will da jetzt gar nicht so genau werden, weil das eigentlich sonst schade ist, aber man lernt die alte Lateinlehrerin kennen, wo sich halt einfach viele, die jetzt erwachsen sind, einfach auch noch erinnern an sie und jeder erzählt so von sich aus so seine Sichtweise, ja, sie treffen sich, wie gesagt, an diesem heißen Sommertag dort in dem Bad und sind alle irgendwie dazu geneigt, irgendwie nochmal an etwas Zurückliegendes zu denken. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, extrem herzerwärmend, das ist super liebevoll geschrieben. Die Charaktere auch, man hat danach das Gefühl, die kennen wir doch alle, die haben wir doch irgendwie alle irgendwie im Bekanntenkreis oder so, weil die einem so nah werden, ja. Also man hat das wirklich das Gefühl, man kennt den Kjontke oder die Renate oder Frau Trautheimer oder was auch immer. Also es ist wirklich ein richtig tolles Buch. Und es ist eigentlich ganz klein. Also das ist so gar nicht, ja, also das hat gar nicht so viele Seiten. Ich guck gerade mal, das hat 233 Seiten. 234. Also insofern kein riesengroßer Wälzer. Der passt in jede Tasche. Und das ist so ein Buch, glaube ich, was man immer wieder mal lesen kann. Ja, weil so mit einem Augenzwinker, mit Humor, ich habe manchmal so lachen müssen und gleichzeitig ist man dann irgendwie 2 Seiten weiter, ist man zu Tränen gerührt. Also es ist wirklich sehr, sehr emotional, ja. Also NDR hat geschrieben, ein Juwel in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Das ist es aber wirklich tatsächlich. Also wir lesen ja immer alles Mögliche auf den Büchern, aber das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Buch. Arno Frank, Seemann vom Siebener.
Mit dem Setting ist es wahrscheinlich auch wirklich ein richtiges Sommerbuch, oder?
Ja, ist es schon. Also es geht wirklich, also man fühlt diesen Spätsommertag. Also das ist der Freitag, bevor die Schule wieder anfängt. Das ist auch noch wichtig an der Stelle. Also dieser letzte echte Ferientag, ja, bevor dann am Montag die Schule wieder losgeht. Und dann das Freibad halt auch dann dicht macht. Ja, erstmal für den Herbst. Genau. Und Winter. Genau.
Ich glaube, das kennen wir alle noch.
Oder? Ja, ich fand auch. Also ich finde, oh, dieser Freitag, bevor die Ferien vorbei waren, das war immer so im Freibad, das war so, oh, ich weiß auch nicht, das war auch an sich jetzt schon emotional, oder? Oh Gott, die Sommerferien sind vorbei. Ja, so, ja, okay, Schule fängt an. Also, ja, ich glaube, das kennen irgendwie, glaube ich, alle, oder? Das ist ein Sommerbuch, genau.
Also mein Buch ist nicht unbedingt ein Sommerbuch, aber ich empfehle ja immer, also habe ich auch letztes Jahr schon in unserer Sommerfolge gesagt, in den Sommerurlaub kann man ruhig mal ein richtig dickes Buch nehmen, weil da hat man die Zeit und die Nerven, sich dem zu widmen. Und deswegen empfehle ich jetzt Jeffrey Eugenides, ich hoffe, man spricht ihn so aus, Die Liebeshandlung. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich nur wegen des Autors gekauft. Ah. Der Titel an sich hat mich eigentlich abgeschreckt. Aber ich habe dann rausgefunden, es ist einfach nur eine schlechte Übersetzung des Originaltitels. Der heißt The Marriage Plot, also die Hochzeitshandlung, der Hochzeitsplot. Okay. Und es geht quasi um eine Studentin, die ihre Arbeit über den Marriage Plot schreibt. Also diesen Plot, den es in diesen viktorianischen Romanen gab, wie Jane Austen, wo eben alles auf die Heirat hinausläuft. Ah. Wer heiratet wen? Und die Hochzeit ist wirklich so dann am Ende der Geschichte. Okay. Dann eine Epoche später wurde das ja so verändert, dass quasi die Hochzeit so in der Mitte steht und man danach feststellt, wie zum Beispiel bei Madame Bovary, dass die Frau dann unglücklich wird, wenn sie den Falschen geheiratet hat. Und das Buch stellt jetzt eben mit dieser Studentin und zwei Männern, die sich für sie interessieren, so die Frage auf, was ist mit dem Marriage-Plot eigentlich in der heutigen Zeit, wo sich ja nochmal sehr viel verändert hat. Also es gibt ja nicht mehr diese finanzielle Abhängigkeit der Frau vom Mann, es gibt nicht mehr die Beschränkung von Sex auf die Ehe, es ist alles viel freier. Welche Rolle spielt jetzt überhaupt noch der Marriage-Plot? Und das ist einfach so schön angelegt, weil man sich so in die Charaktere reinversetzen kann. Also oberflächlich ist es einfach eine Dreiecksgeschichte. Der eine Mann interessiert sich für die Studentin, Madeleine. Sie ist aber nicht interessiert, sondern sie ist in den anderen verliebt. Der hat zwar schon ein bisschen Interesse, aber er hat halt genug eigene Probleme. Das ist ja eigentlich sehr klischeehaft, aber es wird wirklich so schön aufgezogen. Der Autor nimmt sich halt auch Zeit, dass man in alle Leben der drei Charaktere richtig tief eintaucht. Man sie gut nachvollziehen kann, obwohl sie viele Fehler, Macken haben, aber es sich nie irgendwie aufgesetzt anfühlt, sondern man wirklich das Gefühl hat, dass man die Person am Ende der Geschichte kennt und es ist wirklich schön. Mhm.
Oh, das klingt toll.
Und natürlich schwebt über allem der Marriage-Plot, wer heiratet am Ende wen?
Ja. Okay, das darfst du jetzt natürlich nicht sagen. Okay, wie schaffe ich jetzt die Überleitung zu meinem? Ich gehe nochmal in Urlaub. Also wir waren jetzt bei meinen Büchern, waren wir ganz weit weg. Wir waren aber auch hier im Freibad und wir gehen jetzt nochmal ganz, ganz weit weg. Und zwar mit diesem wunderbaren Buch Friedemann Karich, Dschungel, ist auch eine meiner Empfehlungen. Muss man nicht unbedingt im Sommer gelesen haben, weil eigentlich ist es ein wunderschönes Buch über Freundschaft. Das ist eigentlich darum geht es eigentlich. Es geht um Freundschaft. Um die Freundschaft zwischen zwei Jungs, später Männern, die sich ganz früh kennenlernen. In der Schule, also die sich erstmal prügeln und dann halt dicke Freunde werden. Ja, also so kann man es eigentlich an der Stelle abkürzen. Und der eine von beiden ist einfach extrem exzentrisch auch, also immer auf der Suche nach was auch immer, nach dem Sinn des Lebens. Und im Zuge dessen, also mit dieser Unzufriedenheit, macht er aus sich so ein bisschen so einen einsamen Wolf, will er aber eigentlich nicht sein. Also er will eigentlich nicht alleine sein. Also er möchte eigentlich schon seinen besten Kumpel immer dabei haben, der aber auch sich irgendwann natürlich sein eigenes Leben aufbaut. Und irgendwann ist der exzentrische Freund einfach von heute auf morgen weg. Also er fragt seinen Kumpel noch, ey, ich muss weg, kommst du mit? Und er so, was? Ja, morgen? Nein. Wie morgen einfach weg, ja? Und dann am nächsten Morgen ist aber der Kumpel weg, ja? Und er denkt sich noch nicht so wahnsinnig viel dabei, weil, dann macht er jetzt halt Urlaub, fährt irgendwo hin, keine Ahnung, ja? Und nach 5 Wochen aber kommt die Mutter seines Freundes auf ihn zu, die sind ja auch alle sehr eng. Und sagt, pass auf, guck mal hier, ich habe dir ein Ticket gekauft, du fliegst jetzt bitte nach Kambodscha, weil das ist der letzte Ort, wo ich von meinem Sohn gehört habe. Und du suchst mir bitte meinen Sohn, weil ich finde den nicht. Der antwortet nicht mehr, der reagiert auf keinen Anruf, keine Nachricht. Ich habe so Angst, dass mit ihm irgendwas passiert ist, finde ihn. Ja. Und Er schwankt noch kurz, fühlt sich aber wie immer, das merkt man dann natürlich im Laufe der Geschichte, er fühlt sich immer ihm verpflichtet, ja, und sagt, okay, also ich suche den jetzt, weil ohne ihn kann ich mir das Leben eigentlich auch nicht vorstellen, weil alles, was wir erlebt haben, ist so eng miteinander, um Gottes Willen, ich muss ihn suchen. Und dann fliegt er also nach Kambodscha, ohne irgendwie zu wissen, wo der jetzt eigentlich ist, und macht sich auf die Suche. Und dieses Buch begleitet eben ihn, seine Suche in den Dschungel, heißt nicht umsonst so, also nicht nur wegen der Location, sondern auch in einen Dschungel der Gefühle, dieses Hinterfragens auch, was ist eigentlich Freundschaft, also wie weit muss man eigentlich gehen, was bedeutet es eigentlich, ja, wenn man füreinander immer da ist, was nimmt man in Kauf, was nimmt man nicht in Kauf, wo setzt man Grenzen, ja, und er erlebt natürlich wahnsinnig viel selber auch bei der Suche, weil irgendwie ist er halt nie schnell genug. Also sein Kumpel ist immer gerade weg. Der war irgendwie vor ein paar Wochen noch da, aber dann ist er halt wieder weg. Und keiner kann ihm eigentlich so richtig genau sagen, wohin. Ja, es gibt immer nur so ganz lose Hinweise. Und naja, und wenn man jetzt diese Gegend, ich weiß nicht, wer da schon mal war, aber wenn man jetzt sich so Kambodscha so vorstellt, als wirklich nicht gerade extrem super gut erschlossen, und auch die zweite Station dann Richtung Laos oder so, das sind einfach Gegenden, da ist es auch schwierig, mit den Leuten da ins Gespräch zu kommen, die einem da vielleicht nochmal was sagen. Und er ist also sehr mutig unterwegs und sucht seinen Freund. Und das Buch, ja, beschreibt einfach diese Reise und natürlich auch diese Lebensreise, die die beiden zusammen haben und hatten, auch in der Vergangenheit. Und es ist ein wirklich, wirklich tolles Buch über Freundschaft. Und das hat mich auch sehr berührt. Also ich habe einfach wirklich das Buch nicht aus der Hand legen können. Also nicht nur, weil man wissen will oder weil ich wissen wollte, findet der den jetzt, sondern auch so generell, was macht es eigentlich mit ihm? Ja, also diese Suche, dieses Zurückblicken auch. Und man kann das, finde ich, alles so nachvollziehen. Ja, also zwischendurch diese unglaubliche Frustration, den immer noch nicht gefunden zu haben und dieses, was mache ich hier eigentlich? Ja, und dann wirklich, dann hat er Erlebnisse, das kann ich jetzt nicht sagen, sonst ist da irgendwie zu viel raus, aber wo man echt denkt, oh mein Gott, also woher nimmst du jetzt eigentlich noch die Geduld, ja? Also, und auch die Ideen, auf die der kommt bei der Suche, also es ist wirklich toll. Und es ist nicht völlig weit hergeholt. Also jeder, der vielleicht irgendwann mal mit dem Rucksack irgendwo, keine Ahnung, Asien, Südamerika unterwegs war, der würde das wahrscheinlich alles sofort unterschreiben, diese Erlebnisse. Also es ist nicht irgendwie jetzt so ein Fantasiegespinst, sondern all das da kann einem passieren, ja. Also ein tolles Buch, Dschungel von Friedemann Karich, ja.
Also man lernt auch so ein bisschen die Umgebung dort kennen.
Ja, auch ein bisschen, ja. Also auch eher, also ja, also man weiß nach diesem Buch auf jeden Fall, wie es sich anfühlt, im tiefsten Dschungel von Asien, in dem letzten Hostel, was nicht mal mehr so heißt, unterzukommen. Also wie fühlt sich das an? Wie sieht es aus? Mit was muss man da rechnen? Ja, also man lernt eine ganze Menge, also ja, weil er hat auch kein Geld, also insofern ist alles irgendwie schwierig. Also er muss sich echt mit wenig durchschlagen und das, ja, das macht es extrem bunt, würde ich jetzt mal sagen.
Genau. Das klingt wirklich interessant, genau. Ja. Hatte ich auch noch nichts von gehört vorher.
Ja, okay. Also das war tatsächlich, das muss ich an der Stelle echt also sagen, einfach mal, weil ich das sehr, sehr mag. Es gibt bei der Zeit, gibt es immer jede Woche so Buchempfehlungen oder alle paar Wochen, ich weiß nicht jede Woche, aber so alle paar zu einem bestimmten Thema. Und das war tatsächlich in der Reihe die schönsten Bücher zum Thema Freundschaft. Ja, und das hat mich so angepiekst, ja, dass ich gedacht habe, oh Gott, das Buch muss ich haben. Und dann war das wirklich so, es kam und ich habe es nicht mehr aus der Hand gelegt. Ist toll. Ist wirklich, wirklich toll. Genau. Ja, aber natürlich könnt ihr euch von unseren Buchlisten inspirieren lassen, ja? Also man muss jetzt nicht, die kriegt ihr einfach so im Podcast von all unseren Gästen, das muss man ja auch mal sagen, ja? Ihr habt eine Menge toller Buchempfehlungen, wenn ihr da auch mal durch die Shownotes klickt bei uns, da stehen ja immer die Buchempfehlungen auch mit drin. Also wenn ihr da mal Inspiration sorgt, das ist wirklich eine tolle, bunte Liste. Also ich finde, was unsere Gäste immer empfehlen, ist auch, also es sind so irre Bücher dabei, das macht wirklich Freude. Also wer noch nicht weiß, was er jetzt in den Sommerurlaub mitnimmt, hat uns ja jetzt zugehört, hat ja schon ein paar Tipps. Und wenn dann immer noch was fehlt, dann guckt einfach bei uns mal in die letzten Podcasts rein und dann lasst ihr euch davon inspirieren.
Dann für alle, die sich im Sommer vielleicht auch mal Klassikern widmen wollen, aber nicht ganz so schweren, habe ich mal eine Empfehlung, die noch nicht jeder kennt, hoffe ich. Und zwar von Wladimir Nabokov, den man ja für Lolita kennt. Sehr bekannt, spielt auch hauptsächlich im Sommer, glaube ich, aber ist vielleicht nicht so ein leichtes Thema. Und zwar sein Buch Pnin. Und Pnin ist ein Russisch-Professor, der tatsächlich auch aus Russland stammt, aber ausreisen musste während der Konflikte dort und in Amerika eben als Professor an einer sehr drittklassigen Uni engagiert wurde. Und er wird so ein bisschen als Pechvogel dargestellt. Er kann immer noch nicht richtig Englisch, weswegen sich der ganze Kollegenkreis und seine Studenten über ihn lustig machen. Und ihm passieren halt auch immer so Fettnäpfchen-Sachen. Und die werden so episodenhaft aneinandergereiht, sodass es sich wirklich sehr leicht liest. Aber man fragt sich auch, worauf soll das alles hinauslaufen? Wo ist der rote Faden? Und irgendwann macht es dann aber Klick und man merkt, ja, man kriegt jedes Mal so ein bisschen was mit über ihn, dass er ja doch eigentlich, er hat es ja gar nicht so leicht im Leben, er hat eigentlich eine sehr schwere Geschichte und umso verwunderlicher ist es dann, dass er eigentlich doch noch dieser herzensgute Mensch ist, der das alles auch mit Humor nimmt. Und irgendwann wird man zum absoluten Pnin-Fan und es tut einem so leid, was er da so über sich ergehen lassen muss. Und zum Ende hin wird die Geschichte auch nochmal richtig schön rund geschlossen. Einerseits, andererseits weiß man nicht, was am Ende mit ihm passiert. Aber es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Es hat auch nicht so viele Seiten und es liest sich super locker leicht weg. Und der Autor hat einfach eine wunderbare Sprache.
Och, wie schön. Okay, ja, also das kommt jetzt auch auf meine Liste. Das hat jetzt auch mich gerade sehr gefesselt. ja, und vielleicht fesselt sich auch das, ich habe auch ein kurzes kleines Buch, ja, also weil das hat nur 112 Seiten und das ist sehr, sehr konzentriert, weil es geht ums Älterwerden. Ja, Altern von Elke Heidenreich, das ist zurzeit ein Bestseller, also er ist wirklich, der rankt überall ganz, ganz oben. Ich stehe dazu, ich liege ihr zu Füßen, ich mag Elke Heidenreich einfach ganz arg, weil die einfach ihr Herz auf der Zunge trägt und ich finde es super, dieses kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach zu den Dingen stehen, die einen bewegen und die einem wichtig sind und das macht sie auf grandiose Art, ich lese sie einfach unfassbar gerne und in ihrem neuen Buch, ja, Altern, geht sie halt einfach mit dem Thema Alter um. So. Und wer jetzt Eltern hat, die um die 80 rum sind, das sorgt für unglaubliches Verständnis. Oder Großeltern in dem Alter, ja. Sie ist natürlich eine sehr spezielle in diesem Alter, ja, weil sie ist halt extrem agil, unglaublich cool noch unterwegs. Und das Schöne ist, sie beschreibt in diesem Buch, warum das eigentlich kein Hexenwerk ist und warum man dazu stehen kann, ja. Also warum man nicht jetzt irgendwie so ein Puttchen werden muss oder sein muss, ja, sondern warum man sich das noch zutrauen darf, ja, Dinge zu bewegen, zu machen, warum auch nicht, ja. Und sie relativiert aber auch und geht darauf ein, dass vielleicht auch nicht jeder alle Chancen hat, ja, sondern dass man eben mit dem umgehen muss, was halt geht, aber dass es eben nicht ideal ist, ja, wenn man zum Beispiel, also, und das fand ich halt mega spannend, weil wir kommen ja hoffentlich alle mal irgendwann in dieses Alter, ja, also wir werden hoffentlich alle alt und hoffentlich gesund alt und was man dafür tun kann, wissen wir und wir können einfach unser Bestes geben und wenn wir Glück haben, werden wir auch so alt und so gesund alt vor allem, das ist ja immer so ein bisschen tricky, ne, ob man in dem Alter dann noch wirklich so fit ist, aber wenn man so fit ist, ja, gibt sie halt ganz viele Dinge aus ihrem eigenen Leben preis, aber was ich eben auch so toll finde in dem Buch, sie zitiert halt viel. Das kann nerven, also wenn man jetzt sagt, ja, da kommt jetzt alle paar Sätze so ein Zitat, aber sie macht es so geschickt, weil man das Gefühl hat, dass sie dann zitiert, wenn sie es selber nicht ganz so sehr auf den Punkt bringen kann, was sie wirklich bewegt. Ja, und dann sind halt die Großen dabei, also von Oscar Wilde angefangen, den ich auch ganz toll finde, muss ich ehrlich sagen, aber auch viele andere, also viele große, große berühmte Menschen aus allen möglichen Ecken, die uns jetzt einfallen, tauchen da drin auf. Man ist überrascht, wen sie alles zitiert und da sie so belesen ist und so viel weiß, weiß man auch, das ist einfach schon eine gute Idee, dass sie das macht, ja. Also und das ist so ein schönes Buch und ich habe bei diesem Buch, ich habe so 1, 2, 3 Bücher. Aber es ist wirklich, mehr ist es nicht, die ich immer wieder zur Hand nehme, weil die einfach so schön sind und weil sie auch in unterschiedlichem Alter unterschiedlich nachwirken, ja, also von der Sprache, von dem, was gesagt wird und so, ja, also und das ist eines der Bücher, die ich mit Sicherheit wieder in die Hand nehmen werde, weil es so schön ist und weil man danach vielleicht nicht jetzt unbedingt an das eigene Alter denkt, da hat der ein oder andere ja für uns ja noch ein paar Tage, aber man versteht halt die Eltern und Großeltern auch, die einfach vielleicht unglaublich agil sind, viel unterwegs sind, noch ganz viel machen und man kriegt nochmal eine ganz andere Achtung davor. Ja, also auch mit diesen ganzen, es gibt so viele Vorurteile in Richtung Alter, das ist unglaublich. Ja, und sie räumt auf fantastische Art und Weise damit auf. Ich liebe dieses Buch. Es ist voll toller, weiser, schöner Sätze mit diesem typischen Humor von ihr. Das ist einfach, ja, sehr, sehr geil. Ja, und sehr ehrlich halt, ja. Ist einfach unfassbar ehrlich. Insofern, klare Leseempfehlung, ja.
Ja, ist auch ein schöner Abschluss, ja.
Also schickt uns doch einfach eure Sommerbücher. Was habt ihr denn so gerne gelesen? Finden wir auch ganz toll, weil wir lassen uns ja auch gerne inspirieren, ja. Wir haben zwar immer einen Blick auf den Buchmarkt, aber ihr wisst es selber, es tut sich so viel, es erscheinen so viele Bücher, dass ich ja in der ständigen Panik lebe, ey, kann man sowieso nicht alles lesen, weil die Lebenszeit gar nicht dafür ausreicht, aber deswegen sind wir einfach, glaube ich, ja, wir sind sehr, sehr neugierig und sehr aufgeschlossen für eure Buchempfehlungen. Schickt uns einfach, was immer ihr habt. Wir nehmen das gerne mit und wir freuen uns darüber, wenn wir Post von euch bekommen. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt weiterhin eine schöne Sommerzeit. Also bei uns in Stuttgart scheint jetzt heute einfach mal die Sonne. Hatten wir jetzt schon eine längere Zeit nicht, also könnt ihr ungefähr ahnen, wann wir den Podcast aufgenommen haben. Wir sind sehr, sehr froh über hohe Temperaturen und ja, und wir wünschen euch jetzt einfach eine gute Zeit. Genießt den Sommer und wir sagen einfach mal tschüss, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Bye, bye. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.